Jemanden treu lieben. An was denkt man da? Danke, Martin, für diese Einleitung, weil ich habe mir bei der Vorbereitung so überlegt, ja, das ist ja gerade so ein Text, der wird ja so oft bei Hochzeiten gebraucht. Darum finde ich das super, dass du das so erzählt hast, dass das euer Hochzeitstext war, weil in diesem Text, das ist ja nicht ein Text, wo es um Hochzeit geht jetzt. Wir reden über Ruth im ersten Kapitel, da ist noch, später kommt dann eine Hochzeit, aber das ist, im ersten Kapitel sieht es noch gar nicht danach aus. Da geht es eigentlich einfach nur um die Treue von Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Jemanden treu lieben. An was denkt man da zuerst? Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht denkt man da zuerst mal an Ehe. Ja, Treue, ja, das bedeutet doch irgendwie sowas wie, man bleibt bei dem einen Partner und hat niemanden anderen und irgendwie so. Und das stimmt natürlich ohne Frage. Aber die ganze Thematik ist viel tiefer, wie uns dieser Text noch zeigen wird. Es, bei Treue geht es um viel mehr. Treue. Es gibt ja auch, wie der Begriff gebraucht wird, es gibt ja auch im Sport, gibt es ja die Leute, die bezeichnen sich als, ich bin ein treuer Fan, ich halte zu meinem Verein, egal was passiert. Und dann vielleicht bei ein paar solchen Fans, die sagen, sie sind treue Fans, da stellt man dann fest, wenn der Verein anfängt zu verlieren oder wenn man absteigt oder wenn gerade jemand blödes Präsident ist von dem Verein, dass es dann, ja, dass diese Treue dann vielleicht auch Bedingungen hat. Und ja, ist es dann wirklich noch Treue? Die Fans sind ja eben gerade nicht treu. Sie gehen ja, oder sie würden gehen, wenn der Verein absteigen würde oder so. Ist das ja noch Treue? Und da können wir uns fragen, wie ist es mit Beziehungen, mit Freundschaften, mit Ehe? Gibt es da auch diese vermeintliche Treue, so, die an Bedingungen geknüpft ist? So, ich bleib bei dir, solange du... Ist das dann wirklich noch Treue? Es geht im heutigen Text um eine Treue, die über die Umstände hinaus sieht. Und das ist ein toller Text, das ist wirklich super geschrieben. Und ich möchte da Ruth 1, ich möchte das ganze erste Kapitel lesen, weil es ist wirklich ein toller Text und es hilft uns wirklich einfach da reinzugehen. Was ist Ruth? Was ist das für eine Frau? Was ist das für eine Situation? Genau, Ruth 1. Und zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder auf dem Land von Moab niederzulassen. Und der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Naomi und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Und Elimelech, der Mann der Naomi, starb und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth. Und sie blieben um die 10 Jahre dort. Und auch die beiden, Machlon und Kilion, starben. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Kinder und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass der Herr sich seines Volks angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Und sie verließ den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter waren bei ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt zurück, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr möge euch Güte erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. und sie küsste sie und sie begann laut zu weinen und sagten zu ihr, nein, wir wollen mit dir zurückkehren zu deinem Volk. Aber Naomi sagte, kehrt zurück, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, die eure Männer werden könnten? Kehrt zurück, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Selbst wenn ich sagen würde, es gibt Hoffnung für mich, selbst wenn ich in der Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr darum warten, bis sie groß werden? Wolltet ihr euch darum einschließen, nicht wieder heiraten? Nein, meine Töchter, denn es tut mir bitter leid für euch, dass die Hand des Herrn mich getroffen hat. Da begann sie noch lauter zu weinen und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sagte, sieh, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du zurück, folge deiner Schwägerin. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will, nur der Tod soll uns trennen. Da sah sie, dass sie fest entschlossen war, mit ihr zu gehen und hörte auf, ihr zuzureden. Und die beiden gingen, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie in Bethlehem angekommen waren, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn Schaddai hat mich sehr bitter gemacht. Reich bin ich gegangen und mit leeren Händen hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen, Schaddai mir Schlimmes angetan hat? Und so kehrte Naomi zurück und bei ihr war Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die zurückkehrte vom Land von Moab. Und sie kam nach Bethlehem, als die Gerstenernte begann. Ja, starker Text. Es geht in dem Text, es geht um diese treue Liebe von dieser Ruth. Und diese treue Liebe, die spiegelt die treue Liebe von Gott, das werden wir sehen. Und das Ganze in einer Situation, wo Naomi mit dieser treuen Liebe von Gott gar nichts anfangen kann. Wo sie diese treue Liebe von Gott gar nicht erkennen kann. So fest diese Erzählung von Ruth handelt, sie handelt genauso fest eigentlich von der von Bitterkeit geprägten Naomi. Die in diesem ersten Kapitel ist sie eigentlich fast noch zentraler, so von der Erzählung her. Und diese von Bitterkeit geprägte Naomi, die eigentlich gar nicht mehr so richtig auf Gott vertraut. Naomi hat alles verloren. Und dann ist sie auf diesem Weg zurück nach Bethlehem und das sind noch ihre zwei Schwiegertöchter mit ihr, das Einzige, was sie noch nicht verloren hat. Und sie fängt an zu realisieren, das ist eigentlich unfair, dass die da mit mir mitkommen müssen. Und die Naomi, die schon alles verloren hat, sagt, das verliere ich auch, das muss ich auch noch verlieren, das muss ich auch noch aufgeben. Und genau, Ruth bleibt ja bei ihr, aber Naomi beklagt dann, als sie in Bethlehem ankommt, beklagt sie, Gott hat mir alles genommen. Ich bin reich von hier weggegangen, ich bin mit nichts zurückgekommen. Und Naomis Namen, den kann man übersetzen mit Gott ist liebevoll. Und als Naomi in Bethlehem ankommt, kann sie das nicht mehr annehmen. Sie kann ihren eigenen Namen nicht mehr annehmen, weil der bedeutet, Gott ist liebevoll. Und als sie nach Bethlehem kommt, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Das bedeutet Bitterkeit. Nennt mich Bitterkeit. Nennt mich nicht mehr Naomi. Sie kann nichts mehr anfangen mit diesem Gott ist liebevoll. Das Einzige, was sie noch sagen kann, ist Bitterkeit. Und ich fand es irgendwie fast noch lustig, wie diese Bitte einfach ignoriert wird. Wenn wir haben das ja gelesen, oder? Nennt mich nicht Nomi, nennt mich Mara. Und dann Vers 22 sagt der Erzähler, und so kehrte Naomi zurück. Also sogar der Erzähler ignoriert diese Bitte von Naomi. Die Leute in Bethlehem ignorieren diese Bitte von Naomi. Der Erzähler will wie sagen, hey, auch in dem Moment, wo Naomi das gar nicht mehr annehmen konnte, auch in dem Moment ist Gott immer noch am Wirken. Er ist immer noch der liebevolle, treue Gott. Der Erzähler lässt es nicht stehen, dass Gott da nicht mehr als liebevoll gelten soll. Gott hört nicht auf, in dem Leben von Naomi zu wirken, obwohl Naomi ihn eigentlich schon aufgegeben hat. Ich meine, als sie ihre Schwiegertöchter wegschickt, da sagt sie dann zu Ruth, hey, die Orpa, die ist zurückgekehrt zu ihrem Volk, zu ihrem Gott. Mach du das auch. Geh du auch. Geh zu deinem Volk, geh zu deinem Gott. So als ob es egal wäre, bei welchem Gott man ist. Das ist Naomi zu diesem Zeitpunkt. Kann nichts mehr anfangen mit Gott. Und trotzdem wirkt Gott in Naomis Leben. Wie die Geschichte dann so weitergeht und genau ausgeht, das ist dann auch noch Thema von nächster Woche. Ich nehme mal so ein bisschen vorweg. Naomi und Ruth, die kommen ja dann nach Bethlehem und sie haben ja eigentlich nichts anderes zu erwarten als bitterste Armut. Sie haben nichts anderes zu erwarten, dass sie dort ankommen und davon leben müssen, was sie finden auf einem Feld, das schon abgeerntet ist. Das ist die Realität von die Aussichten, die man hat, wenn man als Witwe ganz allein auf sich gestellt ist. Genau, dass sie leben müssen von dem, was auf dem abgeernteten Feld noch rumliegt. Und dann wird Ruth von diesem Feldbesitzer, von Boas, wird sie dann freundlich behandelt. Und daraus entsteht ein riesiger Segen für Ruth. Sie haben genug zu essen. Ruth heiratet den Boas. Sie haben Nachkommen. Aber das ganze Gute, das für Ruth entsteht hier, das kommt auch Naomi zugut. Und Naomi lässt sich ja hier, in dem, was wir gelesen haben, lässt sie sich so aus. So, es ist völlig unmöglich, dass ich irgendwann irgendwie auf irgendeine Art noch irgendein Nachkommen haben werde. Und die poetische Ironie von diesem Buch Ruth ist, dass am Schluss das Ganze gesetzlich so geregelt wird, dass der Nachkomme von Ruth als Nachkomme von Naomi zählt. Also dort, wo die Menschen keine Möglichkeiten mehr gesehen haben, Gott wirkt trotzdem in diesem Leben von Naomi. Gott wirkt mit seiner treuen Liebe, obwohl sie nichts dafür gemacht hat, sich diese zu verdienen. Und genau um das geht's, wenn wir von Treue sprechen. Wenn wir von Treue sprechen, dann es gibt in diesem Text dieses Wort. Es ist eigentlich gar nicht so einfach zu übersetzen. Es ist mit Güte übersetzt in diesem Text. Aber es ist das hebräische Wort, ist Chesed. Und im Vers 8 heißt es, der Herr, sagt Naomi zu Ruth und der Orpa, der Herr möge euch Chesed erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Also diese Chesed wird hier gesagt, Ruth und Orpa haben Naomi und Machla und Kilian diese Chesed erwiesen und Naomi bittet darum, dass Gott Ruth und Orpa auch diese Chesed erweist. Gut, Chesed, was ist es? Es wird in der Bibel immer so ein bisschen verschieden übersetzt. Das Wort, das fasst irgendwie verschiedene Konzepte zusammen. Es ist irgendwie, geht um Liebe, aber auch Treue, Großzügigkeit, Ausdauer, Commitment, Loyalität, Fürsorge. Chesed, es ist treue Liebe. Es ist Loyalität aus tiefster Fürsorge, die nicht auf die Umstände schaut. Es ist, ich tue dir Gutes, weil du mir wichtig bist, nicht weil du es dir von mir verdienst. Und das Wort Chesed in der Bibel, eigentlich hauptsächlich wird es benutzt, wenn davon gesprochen wird, wie treu Gott zu seinem Bund steht. Das ist eigentlich der Hauptgebrauch von diesem Wort. Gott, wie der zu seinem Bund steht. Und jetzt wird das Wort aber gebraucht für Ruth und Orpa, zwei Moabiterinnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist jetzt ein Monat her, dass ich gepredigt habe über Pinchas. Und da waren es die Moabiter und die Midianiter, die die Israeliten versuchen. Und seitdem haben sie in Israel einen sehr schlechten Stand. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, ja, schon nur weil sie einfach Moabiter sind, sind sie in Israel schlecht angesehen. Irgendwie so, ja, die haben es einfach nicht verstanden. Und Ruth und Orpa sind jetzt Moabiterinnen und von ihnen wird gesagt, sie haben Chesed gezeigt. Und aber was man eigentlich so vielleicht als Israelit erwarten würde, ist zu sagen, ja, es gibt da diesen Bund zwischen Gott und Israel und Gott zeigt seine Chesed, indem er treu zu diesem Bund steht und Israel zeigt Chesed, indem sie treu zum Bund zu Gott stehen. Und das ist überhaupt nicht das, was in der Geschichte passiert. Chesed zeigen die Ausländer, die Moabiterinnen und die Israelitin, die eigentlich Chesed zeigen sollte, die hat diesen Gott völlig in die hinterste Ecke gestellt. Also eigentlich die Rollen völlig verdreht. Die Israelitin klagt Gott an und die Moabiterin sind treu. Und ich habe so ein bisschen rumgeforscht, ich habe versucht herauszufinden, ich bin irgendwie nicht so genau zum Schluss gekommen, wieso gehen eigentlich Ruth und Orpa mit dieser Naomi mit? Gibt es da irgendeinen gesellschaftlichen Grund? Und es scheint irgendwie keinen zu geben oder kein Kommentator hat irgendeinen Grund ausmachen können. Wieso gehen die eigentlich überhaupt mit? Das müssten sie, glaube ich, gar nicht. Aber sie sind halt einfach treu. Das ist die Message. Sie sind halt einfach treu. Darum gehen sie mit. Und Naomi sagt, nein, das ist blöd. Warum solltet ihr mitkommen? Das macht keinen Sinn. Geht zurück. Und Naomi ist ja eigentlich einfach nur realistisch. Sie sieht die Dinge eigentlich sehr realistisch. Sie sieht die Dinge eigentlich genauso, wie sie sind. In der damaligen Zeit hatte eine Witwe nicht viel zu bieten. Es gab noch kein Rentensystem. Oder das Rentensystem waren die Kinder und die Enkel, die sich um einen kümmern. Aber die beiden Witwen, Naomi und Ruth, wie sie dann zusammen zu zweit unterwegs sind, die haben keine Kinder, keine Enkel. Auf sie wartet also ein Leben in großer Armut. Und darum sagt Naomi so eindringlich zu ihren Schwiegertöchtern, geht, heiratet. Da habt ihr eine Chance auf ein gutes Leben. Bei mir, ich bin nur Ballast. Und Orpa nimmt das Angebot ja dann an. Und das wird hier aber gar nicht wirklich kritisiert. Es ist nicht eine offensichtlich dumme oder falsche Entscheidung. Es ist einfach realistisch. Es ist einfach die beste Option irgendwie. Und Ruth bleibt bei Naomi. Und das nicht, weil sie da irgendwie ein gutes Argument findet, weil sie die Naomi überreden kann, ja, wieso es jetzt doch besser wäre. sie ist einfach treu. Es ist einfach in ihren Augen das Richtige. Wenn Omi zu Ruth sagt, geh zu deinem Volk und geh zu deinem Gott, dann sagt die Ruth, antwortet sie so sinngemäß, so, was sagst du zu deinem Gott, zu meinem Volk? Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Ich gehe zu meinem Volk und zu meinem Gott. Ich gehe mit dir. Und das ist, ich glaube, darum wird es so gern an Hochzeiten, das ist auch auf Hebräisch irgendwie, es ist irgendwie Familiensprache. Es ist irgendwie so, als wären sie verwandt. Also sie sind ja irgendwie rechtlich auf eine gewisse Art verwandt. Aber es ist so, als gäbe es nichts anderes, als wären sie vom gleichen Blut. Und Ruth, die zieht das dann wirklich auch richtig durch. Und dann, genau, wie die Geschichte weitergeht, sie erweist sich auch in Bethlehem dann als sehr, sehr treu. Und dann weiter hinten im Text heißt es dann wieder, dass Ruth diese Chesed auf eine ganz spezielle Weise gezeigt hat. Auf eine noch bessere Weise. Also hier ist es, da kommt das Wort dann schon wieder, das eigentlich gebraucht wird für Gottes Treue, hauptsächlich für Gottes Treue zu seinem Bund. Gut, was hat es eigentlich mit diesem Bund auf sich? Es gibt in der Bibel diese Vorstellung von der Bundespartnerschaft mit Gott. Es ist Bund, das ist mal grundsätzlich so eine Selbstverpflichtung. Man ist sich gegenseitig treu und ein Bund, bei dem bleibt man eigentlich egal, was passiert, beziehungsweise der Bund wird aufgelöst, wenn sich einer der beiden Bundespartner abwendet vom Bund. Und das Verrückte an der Bibel ist ja, es gibt diesen Bund zwischen Gott und den Menschen und die Menschen wenden sich ab von diesem Bund und Gott bleibt diesem Bund trotzdem treu. Das ist das absolut Verrückte an der Bibel, dass Gott an diesem Bund festhalten möchte, obwohl die Menschen den Bund eigentlich brechen. Und aber trotzdem gibt es in der Bibel, im Alten Testament gibt es so diese lauernde Vorstellung, diese Vermutung, so, es braucht einen Bundespartner. Es braucht jemanden, der da für die Menschen hinsteht und wenn man sich den Bund so vorstellt, wie Gott, der seine Hand ausstreckt, dass es einen Menschen gibt, der diese Hand auch nimmt. Und ja, wo ist dieser Bundespartner? Und wenn man da hier vielleicht das liest, da mit dieser Ruth, da diese Ruth, die so Chesed zeigt, so ist sie vielleicht eine Bundespartnerin? Aber wenn wir das Buch Ruth zu Ende lesen, dann sehen wir, da heißt es nichts dann davon. Das Buch Ruth endet mit einem Geschlechtsregister. Das Geschlechtsregister geht weiter, dann von Ruth geht es bis zum König David. Da liest man vielleicht weiter und überlegt sich, ja, ist es vielleicht dieser David? Und David, der hat ja so Momente, wo man auch von ihm denken könnte, vielleicht ist er der Bundespartner. Aber es wird dann irgendwie klar, nein, er ist es auch nicht. Und Gott sagt dann etwas gibt David ein Versprechen von einem Nachkommen von David und sagt, hey, da denkt man sich, ja, vielleicht ist das der Bundespartner. Und dann schaut man auf den Sohn von David und schaut sich das an und denkt sich, na, der ist es auch nicht. Dann kommt wieder das ganze Buch Chronik voll von Nachkommen von David, alle definitiv nicht die idealen Bundespartner. Und so endet das Alte Testament eigentlich mit einem dramatischen, offenen Ende. Gott hat seine Hand zum Bund ausgestreckt, aber welcher Mensch ist in der Lage, diese Hand zu ergreifen? Und das Alte Testament endet, kein Mensch in Sicht, der den Part der Menschen übernimmt. Und dann fängt das Neue Testament an. Matthäus 1,1, erster Vers. im Neuen Testament, wie fängt es an? Überliest man gerne, weil da steht, das ist der Stammbaum von, aber es ist ganz wichtig, das ist der Stammbaum von Jesus Christus, Nachkomme von David. Und wenn wir den Stammbaum dann lesen, dann finden wir darin die Ruth. Weil sie ist ja die Vorfahrin von David und David ist der Vorfahre von Jesus. Und um es kurz zu machen, Jesus ist dann dieser Mensch, der diese Hand von Gott ergreift. Er ist der Mensch, der für die Menschheit diesen Bundespartner für Gott darstellen kann. Wieso? Weil Jesus nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Also so sehr diese Geschichte von Ruth eine starke Geschichte ist über Treue und wie man zu seiner Familie hält, sie ist genauso sehr ein Fingerzeig auf diesen Jesus und die größte Treue, weil Jesus zeigt die größte Treue, er ist treu bis in den Tod. Bis in den Tod hält er daran fest, dass er diesen Part für uns Menschen erfüllt. Dann können wir uns aber vielleicht fragen, ja, wenn Jesus diesen Part für uns erfüllt, heißt das dann, dass wir nicht mehr treu sein müssen, dass wir nicht mehr lieben müssen. Jesus hat das ja gemacht, müssen wir jetzt nicht mehr. Ich lese dazu aus 1. Johannes 4, 10 und 11. Da schreibt Johannes, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. Also das ist mal der Part, den Jesus gemacht hat. Und da sagt er, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Okay, Jesus übernimmt diesen Part, aber weil Gott so liebt, sind auch wir verpflichtet, so zu lieben. Als Christen sollten wir erfüllt sein von dieser Liebe zu Gott. Sie sollte aus uns herausströmen. Also im Text kann man ja nicht sagen, wenn du treu bist, dann passieren dir gute Dinge. Das kann man nicht so, das, dann das. Naomi, die ist ja nicht mega treu, der passieren trotzdem gute Dinge. Orpa, von der steht eigentlich, sie ist treu. Wir erfahren jetzt nicht unbedingt, was mit ihr passiert. Biblisch gesehen ist Treue nicht so ein Automat, da wirft man oben Treue rein und unten kommt eine Belohnung raus. So ist es nicht. Biblisch gesehen ist die Treue, so wie es Johannes hier beschreibt, ist eine Antwort auf Gottes überfließende Treue. Und es ist klar, das, was Ruth erlebt, das erlebt sie nur, weil sie treu ist. Die Schwierigkeiten und den Segen, beides erlebt sie nur, weil sie treu ist. Aber sie ist nicht treu, weil sie etwa weiß, dass sie Segen empfangen wird. Sie hat eigentlich nur Schwierigkeiten zu erwarten. Sie ist treu, obwohl sie mit Schwierigkeiten rechnet. Sie ist nicht treu, weil sie denkt, wenn ich treu bin, dann passiert mir was Gutes. Was hat die Treue für sich? Es ist so, die Treuen, die sind ja da. Die Treuen, die sind die, die nicht weggelaufen sind. Die Treuen sind da in den Schwierigkeiten, sie sind da, wenn der Segen dann kommt. Ruth wäre nicht in den Segen gekommen, wenn sie nicht in den Schwierigkeiten schon treu gewesen wäre. Das ist so das biblische Prinzip. Man ist im Kleinen treu. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen dann treu sein. Wenn nach einer langen Phase von Schwierigkeiten dann der Segen kommt, dann sind die Treuen die noch da sind. Die nicht weggelaufen sind. Aber eben, wer treu ist, weil er erwartet, dass, dass dieser Segen kommt. Er hat es irgendwie nicht verstanden. Es ist eben nicht dieser Automat, wo man Treue reinwirft und Belohnung kommt raus. Biblisch gesehen wirklich, Treue ist Antwort auf die Treue von Gott, auf Gottes überfließende Treue. Und hey, ich möchte dich fragen, wie antwortest du auf diese Treue von Gott? Jesus, der ergreift diese Hand stellvertretend für alle Menschen, diese Hand vom Bund, er erfüllt diesen Bund für uns. Und du kannst dich einreihen bei Jesus. Du kannst es annehmen, dass er das macht. Du kannst Teil sein davon, dass diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Dass man wieder diese Beziehung haben kann mit Gott. Willst du das? Oder sagst du, du stehst schon in dieser Reihe, aber du hast vielleicht gemerkt jetzt, hey, vielleicht bin ich Gott nicht so ganz treu gewesen immer. Oder ich habe meine Treue zu Gott an Bedingungen geknüpft. Gott, ich bleibe bei dir, wenn du das tust, wenn du mir das gibst. Oder vielleicht hast du auch, jetzt ist bei dir etwas im zwischenmenschlichen Bereich aufgekommen, wo du gemerkt hast, hey, vielleicht habe ich es so, vielleicht mit meinem Partner das irgendwie an Bedingungen geknüpft. Hey, oder vielleicht möchtest du einfach, vielleicht spricht dich das jetzt gar nichts mehr an, aber, vielleicht möchtest du einfach Gott danken für seine Treue und möchtest, dass mehr davon in deinem Leben sichtbar wird. Du möchtest Antwort geben auf diese Treue von Gott. Hey, ich möchte jetzt einfach Zeit geben, ein paar Minuten der Stille, wo du einfach antworten kannst, wo du mit diesen Fragen einfach im Dialog mit Gott nachdenken kannst. Und hey, wenn da was ist, was du besprechen willst, ist, nach dem Gottesdienst haben wir ein Gebet da. Meld dich bei denen, die beten gern für dich. Genau, jetzt. Nutz diese Zeit der Stille. Ja, danke Vater für deine überfließende Treue. Danke für alles, was du gemacht hast. Dass du eingestanden bist für uns. Dass du nicht aufgegeben hast, dass wir uns von dir abgewendet haben. Vater, vergib uns dort, wo wir hätten treu sein sollen und es nicht gewesen sind. Und lass uns nochmal neu erkennen, wie treu du gewesen bist. Und lass uns das in unseren Alltag mitnehmen, dass wir Antwort geben auf diese Treue, so treu wie du zu uns gewesen bist, dass wir diese Treue weitergeben, dir gegenüber und unseren Mitmenschen. Sei du mit uns, Vater. Vergib uns für dort, wo wir nicht treu gewesen sind. Und hilf uns, wieder neu die Treue für uns zu entdecken. Amen.